einen schönen guten Abend, liebe Menschen, die Sie den Weg hierher gefunden haben. Herzlich willkommen in der Freien Akademie der Künste. Ich übergebe gleich das Wort an Jan Bürger und Haro Zimmermann und sage noch eine Sache, die ich heute mal nicht vergesse, weil wir am Montag ein ganz tolles Konzert hatten. Und man kann sagen, dass es kurz vor dem Höhepunkt war, dass ein Handy oder war es ein Wecker wirklich sehr, sehr laut klingelte. Und ich in dem Moment wirklich dachte, obwohl ich wusste, mein Handy ist aus, ich hatte diesen unbändigen Drang, meine Handtasche zu öffnen, weil ich Angst hatte, dass es hier so weitergeht. Also falls Sie noch nicht dran gedacht haben, wäre es schön, Sie täten es jetzt. Und dann kommen wir zur Sache. Günter Grass, Sie werden es eh wissen, war und ist für diese Institution ein ungeheuer wichtiges Mitglied. Ich selber habe ihn das letzte Mal gesehen im November 2014 hier. Das war die Veranstaltung und ich glaube, dass der ein oder andere von Ihnen vielleicht auch hier war. 90 Jahre Penn, war jemand da? Ein Abend, Günter Grass, es wurden dann auch noch Grafiken versteigert. Ulrich Wickert hat hier noch, ja genau. Das war ein toller Abend hier mit ihm, ein halbes Jahr vor seinem Tod. Also das ist schon 9 Jahre her, es ist mir heute wieder bewusst geworden, höchste Zeit, dass es jetzt endlich diese Biografie gibt. Wir freuen uns sehr, ein bisschen was darüber zu erfahren oder auch viel heute Abend zu erfahren. Ich begrüße sehr herzlich Haro Zimmermann und Jan Bürger, der unter anderem Vorsitzender der Sektion Literatur hier in der Freien Akademie der Künste ist. Und ich freue mich sehr und übergebe an Sie.
Ja, vielen Dank, liebe Monique Schwitter. Schön, dass Sie alle da sind. Wenn wir uns daran erinnern, dass Günter Grass auf Podien saß, dann hatte er natürlich diese ungeheure Präsenz, diese ungeheure Virtuosität. Wir versuchen einfach ein bisschen uns davon abzuschneiden. Was bei Grass auch besonders war, ist für alle, die das Glück hatten, ihn auch mal im privaten Rahmen zu erleben, dass zumindest ich an dem einen Tag habe ich mal mit ihm verbracht, immerhin, das Gefühl hatte, dieser Mann entspricht so gar nicht den Klischees oder den Vorstellungen, die man sich gemacht hat, wenn man ihn aus Lesung oder Fernsehen kannte. Es war so ein ganz anderer Mensch. Ich erinnere mich unter anderem, dass wir, weil wir nichts zu essen bekommen hatten in diesem Raum, wo wir waren, von einer Sekretärin eine Pralinenschachtel aus der Schublade geklaut haben und gemeinsam gegessen haben. Das war rührend. Das war wirklich sehr nett. Insofern versuchen wir ein bisschen in diese Stimmung hinein, diese Stimmung hinüber zu retten zum heutigen Abend, wo wir uns vorgenommen haben, dieses voluminöse Buch vorzustellen von Haro Zimmermann. Ein Buch, das viele Überraschungen bringt, weil Günter Grass ja jemand ist, mit dem selbst ich ja eigentlich als Nachgeborener, er ist ja noch mal 10 Jahre älter als meine Eltern. Trotzdem, ich habe das Gefühl, vieles habe ich doch noch miterlebt. Also ich weiß selbst, angefangen habe ich in den 80er Jahren mit der Retten, nicht sein größtes Buch, aber das war damals halt neu. Man begann als Schüler zu lesen und irgendwie hatte er einen begleitet und das merkt man bei diesem Buch. Plötzlich ist es auch immer eine, wenn man dieses Buch liest, sich in diese fast 1000 Seiten hineinbegibt, sind sogar mehr als 1000 Seiten, 1900 Seiten, es ist auch immer wieder eine Begegnung mit sich selbst. Und es gibt viele Überraschungen, es gibt vieles, was ich auch beim Lesen dieses Buches besser verstehe. Ein Grass an der Zeit, auch teilweise an der Generation meiner Eltern, auch an manchen Entscheidungen meiner Großeltern, wenn ich so da reflektiere, merkt man plötzlich, wie viel das mit einem selbst zu tun hat. Und was auch das Wunderbare ist, aber das wird sich hoffentlich jetzt in den nächsten Stunde, anderthalb Stunden vermitteln, ist, dass es unheimlich Lust macht, nicht nur dieses Buch immer wieder zu lesen und weiterzulesen, sondern auch Günter Grass wieder zu lesen, einzelne Werke sich wieder vorzunehmen und ihn vielleicht, manchmal, es ist ja auch so, jeder von uns und jede von uns hat wahrscheinlich auch seine eigene Geschichte mit Grass und er war ja auch jemand, den man gerade mit seinen späteren Schriften nicht unbedingt immer nur einvernehmlich rezipieren konnte, über den sich jeder auch oft geärgert hat mal und manches wird gerechter, manches wird auch wenn man Haro Zimmermann liest. Interessant ist natürlich, und ich möchte auch gleich zur ersten Frage kommen, wie jemand wie Haro Zimmermann überhaupt dazu kommt, sich so intensiv mit Grass nochmal zu beschäftigen. Aber vorab vielleicht doch ein paar Informationen. Wir kennen Harro Zimmermann alle als Radiohörer und Radiohörerinnen aus einer langen Zeit beim Rundfunk in Bremen. Die Menschen, die sich um die Bremer Universität bewegt haben, was ich nicht habe, kennen ihn auch als Lehrenden an der Universität Bremen. Viele von uns kennen ihn eben auch als Autor. Ich glaube, ich bin das erste Mal auf ihn aufmerksam geworden, tatsächlich mit seinen frühen Arbeiten, nämlich über Klopstock. Und die Frage ist natürlich, wie kommt jemand, der über Klopstock schreibt, zu Grass? Und
ein Hamburger Bürger.
Bitte?
Ein Hamburger Bürger.
Ja, ein Hamburger Bürger, aber auch. Ich hatte mir eigentlich die Brücke gemacht, vielleicht kommen Sie gar nicht drauf, aber vielleicht Klopstock war derjenige, bei dem man wirklich ja einen neuen Klang des Deutschen erfahren konnte.
Ja.
Und wenn wir an Günter Grass denken, wie Günter Grass vorgelesen hat, war eine der ganz großen Qualitäten von ihm als Künstler,
ja,
manchmal tatsächlich auch manche Dinge, die man vielleicht als lektorierend gar nicht so einvernehmlich hinnehmen würde, dieser wunderbare Ton, diese wunderbare Art zu lesen, diese wunderbare Präsenz. Auch merkwürdigerweise etwas, das lernen wir auch bei diesem Buch, was auch schon vor der Blechtrommel, schon bei den ersten Gedichten offenbar etwas war, was diesen Mann ausgezeichnet hat und womit er auffiel in Autorenkreisen. Aber gucken wir noch weiter, was Harro Zimmermann noch geschrieben hat. Es sind nicht immer die einfachsten Themen. Also was mich wirklich immer wieder wundert, ist, dass Harro Zimmermann sich so viel mit Friedrich Sieburg beschäftigt hat. Friedrich Sieburg, ich arbeite ja in Marbach im Literaturarchiv, wir hüten dort auch den Nachlass von Friedrich Sieburg. Es ist nun ein Autor, mit dem ich immer nicht nur politisch die größten Schwierigkeiten hatte, sondern wir haben auch mal zum Beispiel eine Paris-Ausstellung vor einigen Jahren gemacht und dort auch vor Publikum Sieburg-Texte vorgelesen. Und ich fand die Texte nicht stark. Aber das sind Sachen, da können wir drüber reden. Also wie kann man dazu kommen, ausgerechnet Sieburg, der auch als Literaturkritiker nicht immer die Bücher gelobt hat, die mir am Herzen liegen und auch manchmal Autoren fertig gemacht hat, die ich sehr wichtig finde. Also Friedrich Sieburg war ein großes Thema. Gibt es auch eine Biografie? Und dann etwas, was heute oder jetzt vor dem Hintergrund der Nachrichten merkwürdig aktuell wirkt, eine Biografie über den Attentäter, muss man sagen, Sand, den Kotzebue-Mörder. Was ist das? Was lockt Sie an solchen Themen wie Sieburg und Sand?
Also, wenn man sich mit Günter Grass beschäftigt, tritt man ein in die Tradition der Aufklärung. Und wenn man über Aufklärung redet, ist man auch schnell bei Konservatismus. Denn der Konservatismus hat sich gespeist aus den Elementen, aus den Energien der Aufklärung. Ich habe nicht zufällig ein Buch über Friedrich Schlegel, über Friedrich Gentz und Sieburg geschrieben. Ich nenne das eine Trilogie des deutschen Konservatismus, weil mich diese Menschen interessiert haben, die in besonderer Weise diesem Evolutionsprinzip, diesem Fortschrittsprinzip der Aufklärung, der ja durchaus idealistischer Natur war, widersprochen haben. Und zwar sehr früh widersprochen haben, die gesehen haben, dass man die Geschichte nicht zurichten kann nach teleologischen Prinzipien, dass man sie nicht konstruieren kann, sondern dass man sie in ihren polychromen Wertigkeiten, in den Einzelfällen, in der ganzen Kontingenz von Ereignissen begreifen muss. Das ist etwas, was Grass zum Beispiel sehr genau begriffen hat, der gesehen hat, sehr früh, dass Geschichte eben nicht dieser prozessuale Schritt nach vorne ist, in die Freiheit, in die Emanzipation, in die Offenheit, in die Verfügbarkeit unserer Verhältnisse, sondern dass man Schritt für Schritt vorangehen muss, dass man zweifeln muss, dass man die Einzelheiten sehen muss, das Konkrete, das Kleine, das Ephemere. Und diese Tradition, also sozusagen das kritische, kluge Gegendenken gegen die Einfachheiten der Aufklärungstradition, das hat mich interessiert. Insofern hat Grass auch mit Sieburg zu tun, denn Sieburg, den muss man überhaupt nicht mögen. Ich mag den auch nicht, politisch schon mal gar nicht. Aber ich schätze sehr seine fulminante Energie des Dagegenhaltens, ja, des sich Wehrens gegen bestimmte Klischees, überhaupt die ganze Form des Intellektuellen als einer aparten Figur, die nicht aufgeht in Konventionen. Das muss man ihm zugute halten. Unter verschiedenen Gesichtspunkten kann man das auch sehr gut kritisieren. Also ich will sagen, ich habe mich immer für die Aufklärung interessiert und für die Gegensprecher der Aufklärung. Und als ich zum ersten Mal mit Günter Grass und dem und seinem Werk in Konfrontation, will ich gar nicht sagen, also in Berührung kam, Konfrontation hatten wir selten. Wir haben ja lange miteinander geplaudert, auch ein Buch gemeinsam gemacht mit Werkstattgesprächen. Da war mir sofort klar, dass Grass zu denen gehört hat, der schon in den 60er Jahren begriffen hat, was Aufklärung eigentlich bedeutet, auch für ein Gegenwartsdenkprogramm. Der alte Bundespräsident, dessen Namen mir natürlich jetzt nicht einfällt, Heinemann natürlich, jetzt habe ich ihn, hat uns Studenten ja damals aufgefordert, die demokratischen Traditionen Deutschlands zu erforschen. Das habe unter anderem ich getan an der Universität. Ich habe dort in einem Forschungsschwerpunkt Spätaufklärung gesessen. Und wir haben erforscht den Zusammenhang der Französischen Revolution mit der deutschen Literatur. Speziell in meinem Fall ging es um die erzählende Literatur, also um die Romanliteratur. Und da war es unheimlich spannend zu sehen, wie sich schon damals politische, historische Ereignisse sozusagen subtilisiert haben in literarische Formen, in literarische Muster, in Möglichkeiten der Erfassung von Realität und so weiter. Und Grass hat das sehr genau gesehen. Er hat in den 60er Jahren schon immer wieder die Aufklärungstraditionen heraufbeschworen. Damals noch in relativ einfachen Kategorien, der ist später dann viel mehr in so eine kritische, sensualistische Form von Vernunft und Aufklärung gekommen. Aber in den 60er Jahren hat er sehr erinnert an die Tradition der Nationalkultur. Schon damals, das wiederholt sich dann ja natürlich zur deutschen Einheitsdebatte wieder, das sind alles uralte Theoreme, da kommen wir sicherlich noch drauf. Und da sieht man, wie Grass versucht, nachdem er nun alles verloren hatte, was ihn getragen hatte bis zu seinem 17., 18. Lebensjahr, wie er sich etwas Neues aufzubauen versucht, etwas verloren zu haben und etwas an die Stelle dessen setzen zu müssen, auch für sich selber. Er hat damals später gesagt, das sei eine große Fantasieleistung gewesen, die dazu nötig gewesen war. Und zu diesen Fantasien hat die, wenn man so will, die Aufklärungsfantasie gehört. Eine bessere Welt, die es in gewisser Weise schon einmal gab. Die Beschwörung von Pressefreiheit, von Menschenrechten, ja, von Autonomie der Persönlichkeit. All das ist im 18. Jahrhundert unter dem Rubrum der Aufklärung gewachsen und geradezu entstanden. Und daran hat er immer wieder erinnert und hat daraus, ich glaube, eine Art Jungbrunnen für sich selber machen wollen. An diese Tradition wollte er anknüpfen und er wollte den deutschen Intellektuellen immer klar machen, ihr seid so verzagte, nicht mehr an die Einheit der deutschen Nationalkultur glaubende Zweifler. Ihr müsst euch klar machen, wir hatten in dieser Hinsicht schon einmal bessere Zeiten. Wir hatten schon mal große Patrioten. Wir hatten auch Sprachpatrioten in Deutschland und so weiter. Diese Tradition war für ihn eminent wichtig. Später ist er dann historisch noch weiter zurückgegangen in die Tradition der Barockliteratur und der Volksliteratur des 16., 17. Jahrhunderts, womit er dann natürlich so im Bereich Renaissance-Humanismus gelandet ist. Das waren für ihn die Quellen immer noch der Gegenwartsliteratur. Aus denen heraus hat er gedacht und geschrieben. Insofern hängt vieles mit vielem zusammen.
Ich wollte ja eigentlich auf die Frage hin, was an Grass so anhaltend faszinierend ist, dass Sie sich tatsächlich diese Arbeit angetan haben, ein so umfangreiches Buch und nochmal so tief einzusteigen. Aber interessant finde ich jetzt bei Ihrer Antwort auf die erste Frage, die ich gestellt habe, ist, dass wenn wir nach dem Faszinosum Grass fragen und dem anhaltenden Faszinosum, dass Sie ganz klar jetzt geantwortet haben, es ist der Aufklärer, es ist der politische, erstmal Denker, dann auch der politische Handelnde. Und wenn ich mich jetzt gefragt hätte, was ich spontan antworten würde, hätte ich wahrscheinlich ganz anders geantwortet. Also ich hätte wahrscheinlich ganz stark von seiner künstlerischen Virtuosität, seiner sprachlichen Sensibilität, von dem ja, gewissen Sound, von dem Dichterischen, würde ich bei Günter Grass, wäre ich ausgegangen. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, ein bisschen diese unterschiedlichen Bereiche gegeneinander und zusammenzudenken, am heutigen Abend, dann ist schon sehr viel geleistet. Also wenn man sich vielleicht vereinfacht vorstellt, es gibt den Komplex bildende Kunst, es gibt den Komplex Literatur, vielleicht auch pathetisch, sagen wir ruhig Dichtung, es gibt den Komplex Politik, das politische Denken, was Sie jetzt gerade angedeutet haben, bei ihm aber auch ganz wichtig, das politische Handeln. Und irgendwie trifft sich vielleicht darunter, könnte man sagen, da gibt es so etwas wie kulturelle Öffentlichkeit, Literaturbetrieb, auch politisches Feuilleton, politisches Handeln, wo diese Bereiche vielleicht irgendwie zusammenschmelzen. Aber was, jetzt nochmal zurück zu der Frage, was ist es, was Sie wirklich getrieben hat, dieses Buch zu schreiben? Ich meine, Sie haben es ja nicht nötig gehabt, Sie haben schon so viel gemacht. Und warum nochmal, Sie haben auch viel über Grass geschrieben, warum jetzt 1000 Seiten Grass nochmal? Was war das?
Ich habe ja noch gar nicht begonnen, meine persönliche Dimension zu entdecken, sondern sozusagen den Theorierahmen abgesteckt. Also, ist ganz witzig. Ich habe Günter Grass, liebe Hilke Ohsoling, du hast das schon x-mal gehört, kennengelernt, 1988. Ja, ich bin ein Mann des 18. Jahrhunderts, das ist einfach so. Also 1988 habe ich Grass kennengelernt auf einem Kulturforum der SPD, war ja naheliegend. Aber wenn ich Ihnen gleich sagen werde, wo das war, dann werden Sie schmunzeln. Das war nämlich in Telgte. Und wenn ich Telgte sage, dann sagen Sie, ja, ja, da hat er doch. Ja, da hat er doch diese wunderbare Erzählung. Und wenn wir von Faszination Grass reden, rede ich mal von diesem wunderbaren Text. Es ist einer der schönsten Texte, die jemals in deutscher Sprache geschrieben worden sind, nach meiner Auffassung. Damit sind wir ein Stück weiter in Richtung persönliche Faszination. Ich glaube und sage das in aller Deutlichkeit, Grass war als öffentliche Figur, als öffentliche Person natürlich ein sehr durchtriebener, kluger Bursche. Der hat genau gewusst, wie er wirkt, was er tun muss, wie er reden muss, wie er sich in Szene setzen muss. Und er hat auch viele eher brüsk gewirkt, eher ein bisschen distanzierend, ein bisschen zu laut, ein bisschen zu, ich weiß nicht, zu rechthaberisch. Und ich kann nur sagen, das mag alles so sein. Und das waren sozusagen die Instrumentarien seines publizistischen Erfolges, unter anderem. Aber Grass war als Figur, als Persönlichkeit, als jemand, dem man einmal nahe gekommen ist in seinem Leben, eine völlig andere Figur. Ein völlig anderer Mensch. Er war ein ausgesprochen liebenswürdiger, wunderbarer Erzähler. Ich kann mich sehr gut an viele Anekdoten erinnern, die er erzählt hat, aus dem Kaschubischen, natürlich untermalt mit diesem wunderbaren Dialekt, dessen er so fähig war. Und er konnte auch wunderbar zuhören. Er hat sich durchaus interessiert für seine Mitstreiter, die mit ihm zu tun haben. Wir haben ja damals seit den End-80er und dann 90er Jahren und auch später noch die großen Lesungen mit ihm gemacht, also die ganzen Romane eingelesen für die ARD. Das sind ja wunderbare Wortschätze, die da heute liegen. Sie kennen das als Verwalter von Wortschätzen, Herr Bürger. Und in diesen Lesungen, während und nach diesen Lesungen, war natürlich immer Gelegenheit, ihn kennenzulernen. Und darüber hinaus, um das noch zu toppen, ich habe ja mit ihm 1998, also im Jahr vor dem Nobelpreis, ein Buch gemacht mit Werkstattgesprächen. Da hat er mir tagelang gefolgt. Ich habe ungefähr ein Dreivierteljahr vorher das Gespräch vorbereitet und habe ihn befragt zu seinen Werken. Wir sind das ganze Werk durchgegangen und ich habe die Rezeption seines Werkes dagegen gehalten und habe ihn gefragt, wie beurteilt eigentlich der Dichter die Rezeption seines Werkes? Also der Dichter kommt ja in der Regel nicht mehr zu Wort. Ja, er wird eingedeckt durch die Kritik, zugenagelt. Manchmal liegt eine Grabplatte drüber durch kritische Verrisse und ich weiß nicht was. Aber der Dichter kommt selber nicht mehr zu Wort. Und das genau ist in diesem Buch passiert. Der Dichter über die Rezeption seines Werkes, seiner Arbeit und so weiter. Und in diesem Zusammenhang kann ich nur sagen, das hat natürlich meine Überzeugung oder auch die Hinneigung zum Werk und zur Person sehr befördert. Mich hat dann interessiert, weil er dem Gedanken einer Biografie damals nicht näher treten wollte. Ich habe ihn also schon vor 20 Jahren mal danach gefragt. In Göttingen war das, erinnere ich mich noch genau. Und da hat er abgewunken und gesagt, zu Lebzeiten lieber nicht. Aber machen Sie doch was anderes, Herr Zimmermann. Schreiben Sie doch eine Geschichte des öffentlichen Werkes, der Wirkung, der öffentlichen Dimension. Das hat mir schon damals eingeleuchtet, weil über wen wäre es notwendiger und angemessener, eine Öffentlichkeitsgeschichte zu schreiben. Das habe ich dann getan. Das war ein ähnlich dickes Buch wie dieses hier, nicht ganz so dick. Aber das enthält im Wesentlichen die Rezeptionsstrukturen und die Wirkungsweisen des Werkes. Und auch da, wie gesagt, das war im Grunde noch einmal eine Bekräftigung dieser Hinneigung zur Person und zum Werk. Und von daher ist es irgendwann erklärlich, dass man sich entscheidet, so eine Biografie zu versuchen. Das heißt also, diese öffentliche Dimension des Werkes noch viel stärker zu vermitteln mit der persönlichen Ebene, um diesem Faszinosum nahe zu kommen oder näher zu kommen vielleicht, ohne es erklären zu wollen. Ich maße mir nirgendwo an irgendeiner Stelle des Buches zu sagen, das ist krass, das erklärt alles, da haben wir ihn, jetzt wissen wir es. Das ist nicht so. Das sind alles nur Näherungswerte, das sind ja Versuche, in der Schwebe zu bleiben, nichts festzunageln, auch meine eigene Position als durchaus positiv ambitionierter Biograf. Darüber können wir ja vielleicht noch reden, über die Problematik, wie steht der Biograf zu seinem Gegenstand. Und das alles, wie gesagt, hat dazu geführt, dass eine Biografie sich abzeichnete als Projekt. Dann kam Corona dazu. Wir alle waren verbannt in unsere Arbeitszimmer, wo immer wir uns gerne aufhalten. Das galt auch für mich. Ich habe dann am Schreibtisch gesessen und jeden Tag 5, 6, 7, 8 Stunden einfach weitergearbeitet. Das Lektorat war immer begeistert. Ich sagte, mach ruhig weiter, es war zu viel, aber klingt gut. Ja. Dann wurde das immer dicker, leider Gottes, obwohl das jetzt mittlerweile deutlich gekürzt ist. Es war noch länger.
Ja, das Gute ist bei dem Buch, da haben Sie wirklich bei der Blechtrommel gelernt. Das ist zwar dick, aber man kann das wirklich wunderbar durchlesen. Also das ist nicht dick, aber nicht zu dick.
Durch
das
die bewusste Struktur.
Das ist wunderbar, aber ich will auf einen anderen Punkt, denn wir sind ja alle, auch wenn wir jetzt hier ein bisschen locker daherplaudern, natürlich erfahrene Philologen. Und bei allem, was Sie beschreiben, kann das natürlich auch ein Problem sein, wenn wir uns anschicken, eine Biografie zu verfassen oder eine Biografie die auch analytisch sein soll, tatsächlich vorzulegen. Also ich, aus eigener Erfahrung, ich hatte das Glück, in den letzten 15 Jahren ziemlich viel mit Hans-Markus Enzensberger zu tun zu haben. Ja. Und manchmal riefen Verlage an und fragten, ob ich nicht irgendwie etwas Biografisches über Enzensberger schreiben wollte. Und nicht nur, weil ich andere Sachen im Kopf hatte gerade und wenig Zeit hatte, aber mir war es auch ein bisschen unheimlich, dass dieser Magnus, dieser Mang, wie man ihn dann irgendwann nannte, der irgendwie einfach immer anrief und dann eine Mail schrieb oder irgendwie, mit dem wir auch plauderten und irgendwas auch Privates machen oder der auch irgendwie unheimlich, das ist auch diese Generation, der war irgendwie unheimlich fürsorglich. Ich habe zum Beispiel immer gefragt, wie es irgendwie nicht in Marbach ging, im Betrieb, klar, aber was ihn viel mehr interessiert hat, was schreibst du und schreibst nicht zu dick und du weißt, sei nicht zu gründlich, du kannst es, mach was so. Ne? Ja. So war, und mit so jemand, über so jemand jetzt eine Biografie zu schreiben, das kann ja unheimlich schwierig sein. Ja. Also wie ist es Ihnen gegangen? Wie haben Sie diese, vielleicht diese große Nähe, die vielleicht keine zu große Nähe ist, wie überwindet man so etwas? Wie findet man trotzdem zu einer Form, die auch die nötige Distanz schafft zu so einem Gegenstand? Und wie schafft man es dann auch, wenn Sie so viel schon vorher gemacht haben mit ihm, im Material nicht unterzugehen?
Ja. Also das Buch, das sollte man als Autor auch einbekennen, hat eine positive Grundstimmung. Das wäre nicht gut, wenn ich das verleugnen würde als Biograf.
Aber jetzt schnell eingeworfen, ich meine, was ist das? Kommt manchmal in Rezension, so ein Vorwurf. Wie soll man es jetzt einfach als erwachsener Mensch aushalten, ohne eine Grundsympathie, sich über Jahre hinweg mit einem Autor zu beschäftigen?
Das wäre Sie sagen es, ja. Wie soll man das aushalten? Ich wollte das und konnte das nicht aushalten. In diesem Fall war es nicht schwer. Es war gut auszuhalten, aber Sie haben vollkommen recht. Das ist auch ein Problem. Diese Nähe kann natürlich vieles beschönigen, vieles glätten, übergehen, falsche Sensibilitäten entwickeln, wer weiß. Nein, man muss dagegen was tun. Man muss seine eigenen Arbeitsschritte, seine analytischen und auch die erzählerischen Arbeitsschritte, das Buch hat durchaus erzählerische Partien, berichtende Partien, aber eben auch analytische Partien, wenn es um die großen Romane geht, um die politischen Reden, um die Lyrik und so, dann muss man natürlich als Philologe zugreifen. Ich kann nicht tralala sagen, wenn es auch um Paul Celan geht. Also man muss da schon mal genau hingucken. Mhm. Und auch bei Grass natürlich. Wie macht man das? Also ich habe besonderen Wert darauf gelegt, wenn ich darstelle, was macht die Blechtrommel aus oder was macht den Butt aus oder worin liegt die Kapriziosität von Ein weites Feld, dass ich mich bemühe, die Intentionalität dieser Bücher, die differenzierten Darstellungsformen, die Mittel, die Grass verwendet, ja, die Strukturen, aber auch den Wandel der Strukturen und der Motive zu beschreiben, möglichst genau philologisch auf der Grundlage auch der Grass-Forschung, die ja weltweit ist. Ich weiß nicht, ob Sie eine richtige Vorstellung davon haben. Es gibt eine weltweite Grass-Forschung. Also es gibt kaum ein Land, wo nicht über Grass geforscht wird. Kann man auch nochmal drüber reden. Also dass die Intentionalität dieser Werke deutlich wird, das kann man relativ objektiv machen, ohne geschmäcklerisches Dazwischenreden. Und das ist das zweite Problem. Ich wollte als Biograf nicht der Oberkritiker, der Zuchtmeister meines Gegenstandes sein. Stellen Sie sich eine Biografie vor, in der der Biograf ständig dazwischen redet und Noten verteilt und sagt, das Buch taucht nichts, das ist etwas besser, da zeigt er diese und jene Schwäche. Ich finde, das ist unerträglich. Das mag ein gewisser Verlust an Temperament sein in so einem Buch. Das ist vielleicht besonders anregend für manche Leser, die wollen, jetzt hau doch mal rein und jetzt zeig's ihm doch mal und so weiter. Diesen großen Meister, der verträgt ja auch mal ein bisschen Negatives und ein bisschen Kritik. Alles nicht falsch. Ich wollte das nicht machen. Ich wollte Ich wollte den Leserinnen und Lesern Material an die Hand geben, dass ich nicht einfach sozusagen dirigistisch zurecht mache, sondern dass sozusagen relativ urteilsoffen bleibt, dass deutlich wird, hier wird ein Angebot gemacht, mit dem ich Leserinnen, Leser selber noch umgehen kann. Da ist also sozusagen eigene Arbeit noch erwünscht und auch möglich. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Und ein letztes muss dazukommen. Das Buch enthält natürlich auch unendlich viele Negativurteile von anderen. Das konnte ich natürlich nicht übersehen. Ich darf natürlich nicht so tun, als wenn der Grass sozusagen wirkungsgeschichtlich völlig unbefleckt durch die Welt gegangen ist. Nein, er ist ja auf ungeheure Weise bekämpft, verunglimpft, verdammt, verteufelt, verketzert worden, aber auch hoch gelobt, immer wieder. Das waren ja immer Gewitter, das waren ja Kritikergewitter, die da niedergegangen sind auf seine Bücher. Das musste natürlich in den wesentlichen Strukturen deutlich werden. Und es durfte nicht, kein verständiger Kritiker, auch wenn er sehr scharf und negativ war, sollte übergangen werden. Zum Teil musste ich dann auch Leute wie Helmut Karasek zitieren, der es über sich gebracht hat. Ich weiß jetzt nicht genau, bei welchem Buch zu sagen. Diese Minderleistung des Autors hängt mit seiner Inkontinenz zusammen. Wortwörtlich, ein deutscher Kritiker. Also das ist das Niveau, das man gelegentlich streifen muss, aber wirklich nur gelegentlich, das hält ja kein Mensch aus. Also diese Überlegungen müssen eine Rolle spielen, meine ich, und meine das und hoffe, das auch so realisiert zu haben, dass der Leser selber noch arbeiten und denken darf und auch dringend gebeten wird, das zu tun.
Und es ist ja keineswegs ein Buch geworden, dass hier kein falscher Eindruck entsteht, was Grass nicht auch kritisch betrachtet. Und Sie schreiben mit Sympathie, aber Sie fressen ihm ja nicht aus der Hand. Aber es gibt eine Gefahr, die tatsächlich solche, ist ja fast, man könnte sagen, ein Übervater der Literatur für uns alle. Ja. Die sie mit sich bringen. Und das ist vielleicht auch die Gefahr des Charismas. Ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten mit der Frage, was könnte Charisma sein, wenn Leute von Charisma sprechen. Aber es gibt so Situationen, also als ich diesen Tag mit Grass verbracht habe und merkwürdigerweise auch mal, ich habe ja monateweise bei der Zeit gearbeitet und wir saßen manchmal in der Politikredaktion mit Helmut Schmidt zusammen. Und irgendwie war Helmut Schmidt auch so ein Mensch, der sich dort hinsetzt, Dinge sagt, wo ich am liebsten laut aufgejault hätte aus jetzt aufklärerischen, nachdenkenden Gründen. Und trotzdem habe ich erst mal genickt und ich habe das darauf geschoben, etwas wie Charisma. Ja. Das hatte er. Und das ist natürlich, wenn ich mich jetzt an das Werk mache, so eine Biografie zu schreiben, könnte es ein Problem sein. Und ich will da auf ein anderes Thema mitkommen. Also es ist natürlich verführerisch und es ist wie so ein großer Tanker, auf dem man, wo man vielleicht nebenher fährt und der hat eine Richtung und es ist ganz schwer, die Tanker rechts und links auch nebenan noch zu sehen. Ja. Es ist auch so, was ich mich gefragt habe, so gar nicht, dass ich es jetzt gelesen habe manchmal, aber da denke ich vielleicht auch selbst, das ist vielleicht auch meine Macke, zu sehr in Gruppen und zu sehr in Kontexten. Wie ist es eigentlich mit den Freunden? Welche Freunde und auch mit den Freundinnen, auch mit den Frauen? Welche Freunde, Freundinnen, Frauen waren für ihn intellektuell wichtig? Und da gibt es immer Momente, manchmal in diesem dicken Buch, wo ich dachte, da hätte ich gern mehr erfahren. Was war wirklich mit Peter Rümkopf los? Was war auch mit Peter Rümkopf los, jetzt auch als Akademiemitglied, in den letzten Jahren, wo die ziemlich eng eben miteinander gewohnt haben? Ja. Wo ich es noch mitbekommen habe, wo Peter Rümkopf immer gesagt hat, wenn man mit ihm über Günter Grass sprach, eigentlich versteht sich die Eva besser mit ihm. So, oder man auch sieht, da sind dann viele Bücher an Eva gewidmet. Solche Fragen. Was war jemand wie jetzt der Literaturwissenschaftler, ein bisschen eher meine Generation, Dieter Stolz, der so für ihn so viel recherchiert hat. Wenn er das Weite Feld schrieb und die vielen recherchierten Sachen, hat er ja Leute beschäftigt. Was war das für ein Dialog mit jemandem wie Jürgen Manthey, der im Grunde mit dem er zusammen nach Königsberg gefahren ist, der ihm offenbar auch viel historisches Wissen, auch viel historisch korrigiert hat. Solche Fragen haben sich mir gestellt und ich dachte manchmal, da hätte ich gerne noch mehr gelesen. Es gibt aber auch Ausnahmen. Es gibt eine Ausnahme, auf die Sie sehr ausführlich eingehen. Das hat viele Gründe und es passt auf fürchterliche Weise auch zu den Nachrichten gerade. Es ist Paul Celan. Paul Celan, einer dieser Freunde, den Sie stärker in den Fokus nehmen. Und wir haben eine kleine Absprache gemacht, nämlich dass Herr Zimmermann ein Stück lesen sollte. Und vielleicht ist das jetzt der gute Moment für Paul Celan.
Ich hoffe, ich kann das mit meiner belegten Stimme über mich bringen, meine Damen und Herren. Ja, also das ist eine, wir haben uns deswegen auch dazu entschieden, weil ich einige Rückmeldungen hatte, was dieses zweite Kapitel angeht. Das hat offenbar besonderen Eindruck gemacht, weil es auch relativ unbeleuchtet, kann man nicht sagen, ne? Aber nicht ganz zureichend beleuchtet war bisher und vielleicht ist es jetzt ein bisschen klarer geworden, wie diese beiden exzeptionellen literarischen Figuren zueinander gestanden haben in den wenigen Jahren in Paris, wo sie miteinander, nebeneinander gelebt haben. sich dann später noch einige Male gesehen haben, aber doch eben auch sehr spannungsreiche Beziehungen miteinander hatten. Ich versuche es. In Paris lernt Grass den deutsch-jüdischen Lyriker Paul Celan kennen, einen vor 10 Jahren dem rumänischen Mangelsozialismus entwichenen Poeten, der für ihn zu einer aparten Herausforderung werden sollte. Die durch Christoph Meckel vermittelte, manchmal anstrengende, aber doch wunderbare Freundschaft mit Celan habe sich bald, so Grass später, zu einer merkwürdigen Konstellation entwickelt. Er hatte eine viel, viel geschlossenere Bildung. Ich war zu dem Zeitpunkt wüst, sehr sprunghaft, mit ungeheuren Löchern belesen und verdankte ihm eine Menge Hinweise. Welch eine symbolträchtige Zweierbeziehung damals im libertären Paris. Der eine, gut 10 Jahre zuvor noch Kindersoldat bei der deutschen Waffen-SS an der Ostfront, der andere ein geschundener und nur durch Glück verschonter des Holocaust. Wir hatten beide auf unterschiedliche Weise eine Distanz zu Deutschland, ich zu dem Adenauer-Deutschland, er insgesamt, schreibt Grass später. Während der jüdische Autor verzweifelt um die Anerkennung seines deutschen Dichtertums kämpfen muss, treibt den anderen, den halbkaschubischen Danziger Flüchtling, der ästhetische Zeit- und Gewissensausdruck seiner Verstrickung in die Vernichtungsmaschinerie der Nazis um. Warten nun beide wechselseitig auf eines Denkenden kommendes Wort? Grass räumt später ein, dem Freund zu jener Zeit nicht immer gerecht worden zu sein, denn Celan habe sich oft in existenziell angespannten Situationen befunden. Im Umgang mit dem Autor der Todesfuge geht es nicht immer ohne Konflikte und mancherlei Beschwichtigungsversuche zu. Oft habe es richtige Streitgespräche mit Paul Celan gegeben, besonders weil er zum Posieren neigte, versichert Grass. Und ich sagte im Jardin du Luxembourg, dass ich nicht die Wand bin, gegen die man spricht. Das amüsierte beide. Manchmal sei er sogar von Celans Frau Giselle hilfesuchend herbeigerufen worden, fand ich ihn in Verzweiflung bedrängt und verletzt von tatsächlicher, vermuteter, aber auch suggerierter Feindschaft. Mein gegensätzliches Naturell machte es dann und wann möglich, ihn aufzuheitern, abzulenken, ihn zu mehreren Gläsern Calvados zu verführen. Also schon damals ein Freund des guten Getränks. Celan leidet zu jener Zeit unter einem schwerwiegenden Akzeptanzproblem, vor allem in der deutschen Kulturöffentlichkeit. Schon seit 1953 hatte Claire Goll in mehreren Rundschreiben an verschiedene westdeutsche Autoren und Redaktionen behauptet, Celan sei des Plagiats von lyrischen Texten ihres Mannes Ivan Goll schuldig. Nicht wenige Feuilletonisten pflichten ihr seitdem ausdrücklich bei, wodurch der Angegriffene sich als jüdischer Dichter und Holocaust-Überlebender zutiefst gepeinigt und entwürdigt fühlt. Grass beschreibt später eine derartige Leidensszene in Celans Wohnung. Sie gehört in den Zusammenhang der Goll-Affäre. Er lag auf dem Kanapee, trug auf dem Kopf eine Kompresse, ließ den rechten Arm vom Kanapee hängen, hielt in der Hand die jüngste Ausgabe der Zeit, sah mich eintreten, hielt mir das Wochenblatt entgegen und hauchte mit wie ersterbender Stimme: "Lies das." Abermals hat es in Deutschland ein auf Celan vernichtend wirkendes Literaturverdikt gegeben. Der Dichter sollte sich von dergleichen immer weniger freimachen können. Des Öfteren stellen sich in Paris solche anstrengenden, nicht selten aber auch entspannte Phasen des Miteinander ein. Es kommt unter den beiden Freunden zu intensiven Gesprächen und zu mancherlei Vergnügungen. Oft lesen sie sich wechselseitig Texte vor. Grass betont den sprühenden Witz Celans und seine immer wieder überraschend ausbrechende Lebenslust. Er trank gerne mal einen, fing dann sofort an zu singen, russisch meistens, steckte dann auf einmal voller Revolution. Wir haben uns beide einmal sinnlos betrunken. Celan und er hätten anfänglich den stärksten Kontakt zueinander besessen, beteuert Gras später oft. Manchmal habe er mit dem Freund sogar über besondere inhaltliche Aspekte des entstehenden Romans »Die Blechtrommel« diskutiert. Er machte mir Mut, fiktive Gestalten wie Feingold, Sigismund Markus und Eddie Amsel, keine edlen, sondern gewöhnliche und exzentrische Juden, in meine kleinbürgerliche Romanwelt zu fügen. Diesem allgemein schwierigen, kaum zugänglichen Freund habe er, Gras, neben Anregung und Widerspruch den Begriff von Einsamkeit verdankt, aber auch die Erkenntnis, dass Auschwitz kein Ende hat. Seine Hilfe verschenkte sich in Nebensätzen, etwa auf Spaziergängen in Parkanlagen. Mehr als auf die Blechtrommel hat sich Paul Celans Zuspruch und Dreinreden auf den Roman Hundejahre ausgewirkt. Auch wenn Gras nicht oft und eher wenig über einzelne Diskussionsinhalte ihres Versuchs einer deutsch-jüdischen Symbiose berichtet, so ist bei höchst unterschiedlicher Betroffenheit vom Holocaust und seiner Nachgeschichte nicht zu verkennen, dass ihn Schicksal und Werk Paul Celans außerordentlich beeindruckt haben. Mit Sicherheit ist auch einiges von der Wahrnehmung der Persönlichkeit des jüdischen Freundes selber in die Konzeption der fiktiven Gestalten der Blechtrommel und der Hundejahre eingegangen. Paul Celan ist es, der den jungen Danziger Freund in Paris durch die Gefilde der einstigen Revolution und die Wirkungsstätten der Baudelaire, Verlaine und Rilke führt, ab und an gemeinsam mit den Kollegen Walter Höllerer und Karl Krolo. Gras schreibt, Celan führte diese Gruppe und ich war auch dabei als Fremdenführer durchs Marais. Er wusste von jedem Haus, wer da gewohnt hat, vor der Revolution und nach der Revolution und was das für einen Stellenwert hatte. Celan macht den Blechtrommelautor zudem auf Usements und Rabelais aufmerksam, von denen er bislang nichts gehört hat. Außerdem habe er aufgrund von Celans Anregung französische Symbolisten gelesen. Das war für mich eine wichtige Einführung in Dinge, die es im 19. Jahrhundert gegeben hat und die verstellt waren, weil wir immer davon ausgehen, das 19. Jahrhundert, besonders die zweite Hälfte, sei der Beginn der realistischen Literatur. In Celans kundiger Begleitung profitiert der aus Berlin zugereiste Schriftsteller zweifellos von den Flanerien durch das Pariser Laboratorium der Literatur- und Kunstmoderne. Umgekehrt ermutigt Gras den Lyriker Celan zum Prosa-Schreiben, sich quasi zu entlasten, leichtfertiger im doppelten Sinne des Wortes zu werden, was der allerdings nur in Ansätzen versucht hat. Celans Interesse am literarischen Geburtsprozess des Genoms Oskar Mazarat sollte bis zu dessen Abschluss nicht nachlassen. Und das, obwohl der große, selbstlose Anreger, dem Gras ein Lehrerverhältnis zu sich einräumt, von einem ganz anderen Dichter- und Dichtungsverständnis ausgeht als der Blechtrommler. Er hatte eine Vorstellung vom Dichter, die mir völlig fremd war. Das ging bei ihm eher in Richtung Stefan George, feierlich, sehr feierlich. Wenn er seine Gedichte vortrug, hätte man Kerzen anzünden mögen, eine wirklich verschmockte Stimmung, die er selber herstellte. Ein kleines Stück noch. Gras hat mehrfach bekräftigt, wie sehr Celan zu jener Zeit von Verzweiflung bedrängt und verletzt von tatsächlicher, vermuteter, aber auch suggerierter Feindschaft gewesen sei. Doch habe er diese Plagiatsvorwürfe berechtigt oder auch übertrieben mit latentem Antisemitismus gleichgesetzt. Er spiss das alles in eine Schublade. Es war sehr schwer, mit ihm überhaupt darüber zu reden. Der Blechtrommelautor verfasst damals eine satirische Abfertigung der Celan-Kritiker, in der er zwar die Infamie der Dame Goll und den Detektivkomplex der deutschen Kritiker aufs Korn nimmt, aber auch Celans und Golls Genitivehen mild verspottet. Der Freund solle doch die beleidigenden Anwürfe jenes Grün- und Buntzeugs samt des eifersüchtig gezogenen Zauns zwischen seinen und den Goldschen Schrebergärten nicht überbewerten. Grass Position ist zwar eindeutig auf Celans Seite. Frau Claire Goll, das tut man nicht. Diese Methode heißt Infamie und lehrt schlechtes Beispiel. Die deutsche Kritik hat es bewiesen. Aber eine solche ironische Invektive kann der in Schutz genommenen nur mit einem säuerlichen Lächeln zur Kenntnis nehmen. Das hat ihn nicht erreicht. Er war überhaupt nur für Angriffe offen. Die Verteidiger hatten es schwer. Mehr noch, seitdem kommt bei Celan der zunächst nur leise Verdacht auf, Grass sei womöglich selber ein Teil jenes von Claire Goll als Spinne dominierten Netzes der Infamie. Ich glaube, soweit. Also man sieht daran diese spannungsreiche Beziehung. Celan auf der einen Seite, der geschundene und verschonte vom Holocaust, und Grass eben mit seiner persönlichen Schuld- und Schamproblematik. Wir haben vorhin darüber gesprochen.
Aber ich meine, das ist schon interessant. Auch im Grunde jemand, der wie Günter Grass, der ja auch oft psychologisch so genau analysiert hat, der auch, wie man ihn kannte, auf Podien, im Umgang mit Menschen auch sich sehr gut auf andere einstellen konnte, wie wahrscheinlich fast jeder, auch wie die meisten von Celans Freunden, vor den Folgen dieser Traumatisierung ja versagen. Ich meine, das mit der, was Claire Goll gemacht hat, das war ja eine notorische Lügnerin. In Marbach hat man das Glück, es gibt die Goll-Nachlässe. Der arme Ivan hat ja posthum auch sehr unter der Frau gelitten. Ja. Es gibt den Celan-Nachlass dort, und wir können vieles einfach nachprüfen. Und es ist nicht nur bei Celan der Fall. Also es ist so, dass die Claire Goll den ganzen Nachlass umsortiert hat und so, und zum Beispiel auch Paula Ludwig in dem Goll-Nachlass auszulöschen, die ihm wahrscheinlich viel näher war als jetzt Claire Goll, dem Goll. Das ist eine andere Geschichte. Aber interessant ist, dass offenbar Grass, es ist wahrscheinlich wirklich die falsche Antwort, mit einem ironischen Text auf ein Trauma, auf die Folgen eines Traumas reagieren zu wollen.
Das hat er selber
ist aber klar, es ist hier wieder dieselbe Figur, vielleicht ist das auch das, was uns beide unterscheidet, dieselbe Figur wie vorhin. Wenn ich jetzt diese Konstellation angucke, und sie ist in der Tat spannend, und sie jetzt die Rezeption reagiert, und natürlich auch deshalb aufmerksam in den ersten Rezensionen darauf, weil Paul Celan vielleicht wirklich der Dichter aus der Generation ist, ein bisschen älter als Grass ist, der am meisten Sekundärliteratur hat. Und wenn wir uns angucken, wie er über Celan forscht und wie er über Grass forscht, bei beiden gibt es fast eine, ich könnte fast sagen, eine Industrie an Germanistik. Dann sind es aber Menschen, die sich in der Regel echt nicht abkönnen. Oder die jetzt, wenn es um Grass geht, jetzt in den letzten 10 Jahren sofort das Israel-Gedicht auf den Tisch legen und sagen, der ist ja dann doch nicht einer, der war ja doch auf der falschen Seite. Ja. Aber was ja eigentlich hochspannend ist, wenn Sie uns vorstellen, da sind zwei wirklich Klangkünstler, ich bin ein bisschen formbesessen vielleicht, Klangkünstler der Literatur, die ganz unterschiedliche Formen von wirklich großartigen Klangkunstwerken finden. Und wenn wir versuchen, einmal die Blechtrommel und auch diesen riesen Schritt, den Grass ja gemacht hat, von den Windhühnern als Lyriker, wo er hat starken, aber er ist nicht ganz so stark, sag ich mal, dann legt er diesen irrsinnig guten Roman 1959 vor. Celan, der stark beginnt mit Mono und Gedächtnis, aber dort natürlich ist die Todesfuge drin, vielleicht eines der, nicht nur der wirkmächtigsten, sondern auch vielleicht der größten Gedichte des 20. Jahrhunderts, aber der sich dann auch nochmal in diesen Jahren zwischen seinem Debüt 52, hoffentlich stimmen die Zahlen, hin zu Sprachgitter, ich glaube auch 59 erschienen, ich müsste nachschlagen. Ich glaube, im Grunde muss man sich vorstellen, Grass und Blechtrommel und Sprachgitter, diese beiden ja gigantischen Werke erscheinen in einem Jahr. Und die beiden sitzen in Paris und unterhalten sich, und offenbar, ich weiß nicht, wie viel es war, offenbar liest Grass ja auch Celan die Blechtrommel vor, und Celan ist auch einer der ersten Leser, und die Anekdoten, die ich im Kopf hatte, waren immer so, dass er auch durchaus redigiert und durchstreicht und sagt, das ist vielleicht doch nicht so gut. Was ist das erstmal jetzt nicht, dass die beschreiben das Auseinanderdriften und auch die Unterschiede, aber was ist das, dass die beiden verbannt? Das ist ja eine faszinierende Konstellation.
Ja, faszinierend. Ja. Also ich möchte zunächst einmal sagen, dass Crass sehr wohl selbstkritisch beschrieben hat, seine Beziehung zu Celan. Ja, er hat durchaus gesehen, dass er damals auch aufgrund seiner persönlichen Konstitution diese Hochempfindlichkeit und diese Leidensgeschichte natürlich wahrgenommen hat, aber er hat natürlich von seinem Naturell her nicht unbedingt einen pflegerischen Eindruck auf Celan machen wollen und können. Der Typ war er nicht. Klangkünstler auf eine völlig andere Weise, da haben Sie vollkommen recht. Das sind zwei großartige Autoren, die sozusagen das wirkende Wort im Kopf haben beim Schreiben, die Papier wahrnehmen in der Klangfülle und so weiter. Also da gibt es schon formal gesehen hochinteressante Parallelen, aber eben auch ständig Widersprüche. Ich weiß nicht, inwieweit die sozusagen, inwieweit vor allem Grass völlig mit offenen Karten gespielt haben im Hinblick auf seine Tradition als Waffen-SSler oder als Kindersoldat, muss man ja sagen. Ich habe keine Hinweise darauf gefunden, dass sie in der Hinsicht sehr tiefgehend und das Crass in dieser Hinsicht sehr, sehr offen gewesen sein sollte. Das scheint mir schwierig zu sein, das zu entscheiden. Das geben meine Quellen geben das jedenfalls nicht her. Also wie haben die zusammengestimmt? Natürlich war viel Sympathie im Spiel, aber es war eben genauso viel ästhetische Energie dazwischen, Spannungskräfte dazwischen. Sie haben ja tolle Erlebnisse offensichtlich gemeinsam gehabt, viel unternommen, viel diskutiert, aber auch, was weiß ich, gesungen, Liedertexte, also Kinderlieder gedichtet und allen möglichen literarischen Schabernack getrieben. Es war also nicht so eine total verspannte Situation zwischen den beiden. Da ist vielleicht auch das ein oder andere sozusagen unter dem Teppich liegen geblieben. Also ich kann das nicht sehr genau aufklären. Da muss man noch mal ganz anders rangehen, offensichtlich in Kenntnis des Nachlasses von Celan. Vielleicht ist da noch mehr zu holen. Das wissen Sie besser.
Das ist auch ein Aspekt, den wir vielleicht nur erwähnen können, aber die Celan-Forschung so groß sie ist, sie hat auch eine klare Tendenz, sonst sie liest im Grunde nur das Tragische dieses Lebenslaufes. Ja. Langsam kommen jetzt die Menschen dazu und entdecken zum Beispiel, wie viele Frauenbeziehungen er hatte. Und diese Frauenbeziehung, die hatte er nicht, weil das...
Es tut mir sehr leid, dass ich kurz unterbrechen muss, aber sehr schwer hinten zu verstehen.
Was?
Eigentlich müsste das ja am Mikro liegen, an diesem... Ich versuche langsamer zu reden.
Ja.
Wir haben oft hier ein Klangproblem, das hängt mit diesem Hall zusammen. Ja, ich versuche einfach ein bisschen langsamer zu sein, manchmal im Reden. Besser eingestellt.
Vielleicht bin ich nur einfach lauter und so.
Ja, ich weiß nicht, woran liegt das. Mir kommt es auch so vor, als wäre es etwas kurz. Ja, einfach vielleicht...
Ein bisschen langsamer.
Ich versuche es ein bisschen lauter, aber jetzt den Faden zurücksuchen. Ja. Wir waren noch bei Paul Celan. Was ich abschließend sagen wollte, ist etwas, was vielleicht viel zu wenig bedacht wird und was ein bisschen in Ihrem Kapitel auch herauskommt. Ist das natürlich klar. Eine Biografie hat immer die Tendenz, man erforscht das, was schriftlich überliefert ist. Alle, die ich getroffen habe, die Celan kannten und etwas mehr Umgang mit ihm hatten, als jetzt es Lektoren normalerweise haben, erzählen, wie gern er getrunken hat, wie gern er gesungen hat, wie gern er spontan dadaistische Verse gemacht hat. Es gibt zum Beispiel auch inzwischen ist er vielleicht veröffentlicht, einen Brief an Siegfried Unselt, wo er sich bedankt für eine Brecht-Ausgabe, die die Unseld Celan schenkt, als Celan noch nicht kein Suhrkamp-Autor ist. Und was schreibt Celan, der bestimmt nicht etwas, was Unseld bestimmt nicht gern hören wollte, er schreibt ihm: Ich fand ja immer das Lied von der Arbeitereinheitsfront irgendwie gut und ich wusste gar nicht, dass es von Brecht ist. Und jetzt weiß ich, warum ich dieses Lied und links 2-3 und links 2-3, ist ja ein bisschen primitiv, warum ich das so gut fand, weil das eben doch Brecht ist. Und das habe ich mit ihrer Ausgabe gelernt. Diese Seite von Celan gab es eben auch.
Ja.
Und da kann man sich durchaus vorstellen, dass der Grass, wie ich ihn ein ganz bisschen und sie ein bisschen mehr kennenlernen durften, dass es da auch Gemeinsamkeiten gab, die ganz wirklich sicher, vielleicht dann eher im Gang durch die Bars und durch die Cafés
sind. Diese Gemeinsamkeiten erklären auch ein bisschen diese plötzliche Anspannung, die offensichtlich durch irgendetwas, durch ein Wort, durch eine Bemerkung oder irgendwas bei Celan hervorgerufen wurde, der plötzlich sagt, vielleicht gehört der Grass auch zum Spinnennetz der Intriganten. Also das kann ich nicht aufklären, was da geschehen ist. Das hat natürlich auch zu tun mit dieser äußersten Hochempfindlichkeit dieses großartigen Schriftstellers.
Was auch an Problemen vielleicht bleibt, die wir selbst als Grassleser haben oder haben können, ich weiß nicht, ob es Ihnen genauso geht, das sind natürlich manche Dinge in den gerade in dem späteren Werk. Also ja. Der eine Punkt ist diese SS-Mitgliedschaft, die würde ich eher als tragisch interpretieren, als dass ich ihm irgendwas vorwerfen möchte. Allein schon, das wäre völlig vermessen als Nachgeborener, der nie in so einer Situation war. Und ja. Wer Kinder hat, weiß auch, und wer sich selbst würdig erinnert an die eigene Zeit mit 16, 17, 18, der weiß auch, welchen Quatsch man macht und den man auch ganz gut vergessen kann.
Ja.
Aber was natürlich in der Tat problematisch bleibt, ist, warum so spät? Warum so spät darüber reden? Warum nicht zum Beispiel 1965 oder so? Ne? Also warum?
Stellen Sie sich das mal vor. 1965, ja, aber ich war bei der Waffen-SS, Günter Grass. Malen Sie sich das mal aus, historisch, zeitgeschichtlich. Willy Brandt hat er gerade kennengelernt. Großer SPD-Mann, Aufklärungstradition, Menschenrechte, Freiheit, Pressefreiheit, Demokratie, Selbstermächtigung der jungen Republik. Ich will euch dabei helfen, dass ihr Demokraten werdet. Aber ich war leider bei der Waffen-SS. Also, ich kann das nachvollziehen, die Angst davor. Ja, es gab dann auch, was 68 folgende angeht, es gab ein Verdachtsklima. Da war jeder, der alt war, war irgendwie schon grundverdächtig. Ja, da muss doch was gewesen sein. Da wird schon was dran gewesen sein. Also, das ist ein großes Problem. Darüber können wir gerne diskutieren. Aber ich maße mir nicht an, darüber moralisch zu richten, dass er sich nicht getraut hat, zu sagen, ich war bei der Waffen-SS, Sie haben zu Recht gesagt, tragisch. Ich habe ja versucht, genauer herauszubekommen, was denn da eigentlich los war bei der Waffen-SS, bei der Panzerdivision Georg von Frundsberg, zwangsrekrutiert worden. Er wollte ja U-Boot-Fahrer werden eigentlich und ein Held und an der Front sein und jeden Gegner erledigen. Ja, also die Wahrheit ist folgende. Diese Waffen-SS-Division ist 1942 gegründet worden als eine Art SS-Hilfstruppe, die immer dann eingesetzt wurde, wenn es mal irgendwo furchtbar eng wurde. Zunächst an der Ostfront, nur an der Westfront. Und im Februar 1944 wird diese Truppe an die Ostfront gerufen. Und Grass wird im März 1944, kann mich da täuschen um ein paar Wochen, wird Grass dieser Waffen-SS-Division zugeordnet. Nun habe ich mir mal angeguckt, was haben die gemacht an der Ostfront? Gibt es noch Material? Da ist leider wenig vorhanden. Ich habe im Bundesarchiv und im militärgeschichtlichen Archiv recherchiert und recherchieren lassen. Und der Bescheid ist sehr bescheiden, den man da kriegt. Es sind kaum noch Dokumente vorhanden, auch keine Tagebücher und keine Einsatzpläne und dergleichen. Es ist sehr vieles eben verbrannt, zerstört. Und wer weiß, auf welche Weise abhanden gekommen, das weiß offensichtlich keiner. Aber diese Division ist zweimal von der Roten Armee eingekesselt worden in der Lausitz. Ich kann das jetzt nicht aus dem Kopf alles so genau sagen. In der Lausitz irgendwo tief unten im Sächsischen, halb im jetzigen Osten. Zweimal eingekesselt worden und zusammengeschossen worden. Es sind bei der zweiten Einkesselung fast keine Soldaten mehr, keine deutschen Soldaten mehr rausgekommen. Und Grass hat später in seiner Autobiografie geschrieben, wir waren so unter Druck, es gab nach wenigen Tagen gar keine Formation mehr. Diese Division gab es gar nicht mehr. Es gab zerstreute Gruppen, zu denen ich gehörte. Er hat sie dann noch genauer charakterisiert. Und wir haben keinen einzigen Schuss abgegeben, sagte er. So seien sie unter Feuer gewesen. Das Einzige, was er gemacht hat, ist, seinen Hintern zu retten. Er ist ja noch relativ schwer verwundet worden. Und ein älterer Feldwebel hat ihm im Grunde mitgezogen und hat dafür gesorgt, dass er seine verdammte Waffen-SS-Kluft los wurde und eine normale Soldatenkluft sich anziehen konnte. Sonst hätten sie ihn sofort erschossen an der Front. Das war bei den Russen offenbar so. Und so ist er da rausgekommen. Das war sein Vergehen. Das war sozusagen die historische Basis dieser späteren Schuld- und Scham-Auseinandersetzung. Und dann kam eben dieses nicht darüber reden wollen. Das hat das Ganze natürlich in eine ganz andere Dimension versetzt, in moralischer Hinsicht und so weiter. Also ich will nur sagen, der historische Nukleus, der dem Ganzen zugrunde liegt, ja, ist von Schuld frei. Daraus ist natürlich ein völlig anderes Phänomen geworden durch diese Debatte, die ihre Berechtigung natürlich haben muss und haben soll. Wir wissen und wir sollten darüber diskutieren, was habt ihr gemacht und was ist eure Schuld. Aber
ja, wobei man muss auch sagen, die Debatte, wie sie dann in den Medien initiiert wurde, das war ja eigentlich Frank Schirmacher in Hochform. Ein Frank Schirmacher,
der größte Coup seines
Lebens. Ja, und vor allen Dingen ein Frank Schirmacher, der offenbar, im Grunde hat er ja bei Leuten wie Grass und Enzensberger, die es so gut verstanden, intuitiv oder vielleicht doch geplant, Debatten zu erzeugen, hatte er gelernt und hat im Grunde dann die Debatte gegen Grass selbst, das hat was Perfides, gegen Grass auch selbst gewendet. Aber es bleibt, also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber es bleibt die Erinnerung an eine große Enttäuschung, die das damals mit sich brachte. Jetzt eben, wie ich schon sagte, also es ist immer noch ein Problem mit dem Klang. Ja, das ist ja furchtbar. Woran liegt das? Man könnte vielleicht besser ohne Mikrofon das machen.
Jetzt ist es wunderbar.
Muss ich kurz den Faden wiederfinden.
Die historische Enttäuschung.
Es gibt die Enttäuschung, die doch bleibt, dass er so spät drüber gesprochen hatte. Wir hätten ja auch sagen können, gut, wenn ich sage, 65 ist vielleicht zu früh, aber was wäre denn in den 80er Jahren gewesen? Wäre das nicht ein Punkt gewesen, wo man auch dieses eigene Werk, es ist klar, dass er viel geleistet hat und wir könnten dann auch anfangen zu sortieren. Ja, ich frage danach, weil ich mich erinnere an ja doch eine Kette von gewissen Enttäuschungen. Vielleicht ist es auch normal, dass wenn man jemanden bewundert, dass man sich von ihm auch emanzipieren muss. Aber wenn ich mich zurückerinnere an die Debatte davor über den Krebskrank, über den Krebsgang, und die Debatte darüber, dass angeblich die deutschen Geflüchteten keine Stimme in der Literatur gehabt hätten oder in der Öffentlichkeit damals. Etwas, was mir damals zutiefst suspekt war, wenn man selbst aus so einer Familie gekommen ist. Ich meine, ich bin mit eigentlich kaum einem Thema, was politisch war, so sehr aufgewachsen wie mit der Frage, wie es
in Pommern war, bevor wir geflohen sind und so weiter, aus der Großelterngeneration. Wenn wir Autoren wie Arno Schmidt, der ja nicht irgendwie unbekannt ist oder vergessen war, lesen, sind solche Themen natürlich da gewesen. Aber die Feuilleton-Öffentlichkeit stellt sich hin, sagt, das Thema war ein blinder Fleck, Grass kommt und jetzt ist endlich die Debatte da. Warum ist Grass nicht aufgestanden und hat gesagt, stimmt gar nicht, das ist gar kein blinder Fleck gewesen. Es war kein blinder Fleck. Oder dann, wenn wir jetzt eine Linie zeigen, das war, glaube ich, 2000, dann sind wir 2000, dann war das heute in der Zwiebel 2008, oder?
2006.
Und dann kommt eben auch noch dieses Israel-Gedicht. Es sind Dinge, die haben es schwer gemacht, irgendwie. Die haben es manchmal, vielleicht ist es auch ja heilsam, so ein Impuls, dass man sich auch etwas von jemandem distanziert, den man gut findet.
Ja,
aber sie haben es einem schwer gemacht, mit Grass gemeinsam ein Stück zu gehen.
Ja, man muss aber auch genauer hingucken, Jan Bürger, weil man kann nicht sagen, dass Grass behauptet hätte, er sei der Erste gewesen, der das Thema aufnimmt. Das hat der ja nie gesagt. Ich meine, wenn man sich das mal anguckt, natürlich gab es einen Herrn Sebald und andere, die über Luftkrieg und dergleichen, wo Deutsche auch Opfer wurden.
Naja, Sebald will ich gar nicht nennen. Der hat ja genau das gemacht, dass er behauptet hätte, es gäbe diese Lücke und die gab es doch gar nicht.
Passt
das vielleicht
nicht.
Vollkommener Quatsch.
Ja, aber. Gut, klar. Ich will nur sagen, Grass hat das ja nicht behauptet. Der hat natürlich gewusst, das ist ein Thema, das liegt in der Luft, das ist wichtig. Das mache ich jetzt, weil das auch aus meiner historischen Erfahrung, aus meinem Erfahrungsraum sozusagen stammt. Das will ich den Deutschen sagen, dass sie grauenvolle Täter waren, dass aber viele Deutsche eben auch Opfer waren, dass man da sozusagen eine neue Relation herstellen müsste, ohne sich entlasten zu wollen, ohne die Dinge entschuldigen zu wollen, sondern um der historischen Wahrheit zu sagen, Deutsche waren auch Opfer. Das hat er nicht erfunden, aber er hat den Diskurs darüber ganz eindeutig erstmal möglich gemacht oder überhaupt ausgelöst. Und der hat natürlich dazu geführt, dass man sagt, ach, jetzt tut er wieder so, als hätte er was Neues entdeckt. Das hat er gar nicht gewollt. Hat er auch gar nicht nötig gehabt. Erst mit dem kleinen Stück Novelle oder Erzählung ist eigentlich die Diskussion erst ausgelöst worden und wurde die Dimension sozusagen spruchreif gemacht in der deutschen Öffentlichkeit. Das muss man, glaube ich, so sehen. Und wenn Sie jetzt auf das ominöse Gedicht, das sollten wir gern noch besprechen, dieses Gedicht, dieses sogenannte Anti-Israel-Gedicht, was kein Anti-Israel-Gedicht war, sondern ein Anti-Netanyahu-Gedicht, ja, was leider Grass sozusagen verbockt hat damals. Er hat es einfach zu kurzfristig, viel zu schnell und übereifrig geschrieben. Aber das wiederum, Herr Bürger, hängt zusammen, dass es zu dieser Diskussion über diesen vermeintlichen Antisemitismus gekommen ist, hängt natürlich wiederum mit dem, mit diesem grauen Ereignis der Debatte um die Zwiebel zusammen, wo ihm sozusagen nachgewiesen werden sollte oder wo sein Bekenntnis oder wie hat Schimmer das genannt, das Geständnis, dass er bei der Waffen-SS gewesen sei, in die Öffentlichkeit pusht und dadurch diesen weltweit, man hat damals, wenn ich mich recht erinnere, 10.000 Stellungnahmen weltweit gezählt über dieses Gedicht und den Diskurs darüber oder den Krach darüber. Das war ja ungeheuerlich, was da entstanden ist aus dem, also für meine Begriffe ungeheuerlich, entstanden ist aus diesem historisch doch relativ klar umgrenzbaren Sachverhalt, um den es eigentlich geht und bei Grass eben um eine literarische Form der Selbsterklärung. Das war dieses Buch, das war die Autobiografie. Daraus ist dann dieses Geständnis gemacht worden und damit ist natürlich die Stigmatisierung gleich mitgeliefert worden. Und das hat ja zu ungeheuren Verwerfungen in der Öffentlichkeit geführt, zu Schuldzuschreibungen. Also da fehlen einem ja manchmal die Worte. Sie müssen das Buch kaufen, Sie müssen das lesen. Dann werden Sie staunen, zumal ich dann auch versuche, eine gewisse Ordnung also dieser unendlich vielen wie soll ich sagen, Beiträge oder Beschuldigungen zu stiften und zumal zu sehen, wie die Medien sich dabei verhalten haben. Denn es gab damals, lassen Sie mich das noch ganz kurz sagen, es gab damals einen ganz merkwürdigen Effekt, eine riesen Medienkampagne weltweit. Und daneben und darunter lief etwas ganz anderes. Herr Schirmacher hat zu gewissen Zeiten dann sagen müssen, Leute, mir fällt etwas auf. Die veröffentlichte Meinung läuft total gegen Grass und die darunterliegende Lesermeinung, soweit sie in Leserbriefen und allen möglichen Stellungnahmen zum Ausdruck kommt, läuft völlig gegen uns, gegen die veröffentlichte Meinung. Die sind alle mehr oder weniger für den Grass. Die finden das zwar nicht gut, dass er das so lange verschwiegen hat, aber sie können es verstehen. Und sie haben überhaupt keinen Zweifel daran, dass das ein ernstzunehmender, großer deutscher Schriftsteller ist. Diese Gegenbewegung oder das Auseinanderfallen von veröffentlichter Meinung und Lesermeinung hat es auch gegeben. Das muss man halt auch mal sehen, ehe man mit der Keule drauf losdrischt in diesen Fällen.
Aber jetzt nochmal.
Das haben Sie nicht getan.
Nee, ich habe ich ja gar nicht getan. Ich habe ja auch tatsächlich nicht von einem Anti-Israel-Gedicht gesprochen.
Nein.
Es bleibt aber doch irgendwie die Enttäuschung, die für mich darin besteht, dass es einfach ein Text war, der auch, wenn wir jetzt das Niveau des Autors, was wir kennen, was er oft erreicht hat, anschauen, ist das sicherlich einer seiner am beiläufigsten, vielleicht auch am schlampigsten formulierten Texte überhaupt.
Kein gutes
Gedicht. Es soll ein Gedicht sein, es hat eigentlich wenig Form.
Er hat gesagt, in Rhythmus gebrachte Prosa,
ja,
hat er das genannt.
Aber
nicht schlau,
aber was
nicht
ihn,
unschlau.
Was um Gottes Willen hat ihn geritten, solche Texte in die Öffentlichkeit zu setzen damals? Wie haben Sie das damals gelesen?
Erregung, innere Erregung, ja. Er wollte was sagen, hat eine Form gesucht, eine Kurzform gesucht, hat dann ja drei internationale Zeitungen sich auserkoren, die gleichzeitig das Gedicht publiziert haben. Also er wollte maximalen Effekt mit minimalen Mitteln. Fragen Sie mich nicht, warum und wieso. Das ist vielleicht auch eine sehr spontane Entscheidung gewesen, das zu machen. Hilke, weißt du da mehr? Erinnerst dich sicher an die Situation. Ja, ja. Ja.
Und das hat er gewagt.
Ja. Halte ich für plausibel, was du sagst. Ja. Also es müssen ja auch Rätsel bleiben.
Hinzu kommt es natürlich auch, wenn wir jetzt von heute darauf gucken, Sie sagen, es ist ein Anti-Netanyahu-Text.
Ja.
Und das ist ja eine Position, die kann man ja durchaus diskutieren.
Ja, klar.
Also,
hat das ja nachgeliefert. Er hat gesagt, es tut mir leid, ich habe unspezifisch argumentiert. Ich habe Israel geschrieben, wo ich hätte schreiben sollen, die Regierung Israels. Ja, aber das hat ihm nichts geholfen. Es kamen trotzdem die Hammerschläge auf sein Haupt.
Ja, und es kam aber jetzt nochmal vielleicht zurück zu einer nicht versöhnlichen Frage, aber zu einem Punkt. Erstaunlich darin ist natürlich jetzt auch zurückschauend, dass er überhaupt diese Wirkung hatte. Ja. Und das ist die lange Vorgeschichte, die vielleicht bei Grass auch etwas ist, was ein untersuchungswürdiger Gegenstand wäre. Es ist jetzt mal platt journalistisch gesagt, Grass als Popfigur.
Ja.
Wie kommt es, dass dieser Autor es schafft, wie hat er es geschafft, so sehr diese Diskursmacht in sich zu bündeln, Diskursmacht, vom Diskurs haben Sie gesprochen, wie hat er es geschafft, so sehr geradezu zu einer etwas Ikone im Gleichen zu werden? Es gab ja eine gewisse Tendenz im Kulturbetrieb. Wenn wir sich Heiner Müller angucken, Heiner Müller ist ja auch ein Typus gewesen. Wenn wir uns Samuel Beckett angucken, wider Willen ist er auch ein Typus geworden. Ja. Wenn wir uns Elfriede Jelinek angucken, auch sie ist ein Typus. Und Grass ist vielleicht der Typus auch in dem ganzen Auftreten, in den Bildern, die so aussehen, die sofort wieder erkennbar sind. Jeder kennt ihn auch, der keine Bücher liest. Wie ist es denn dazu gekommen? Und ohne diese Figur, die er war, wäre ja dieses Gedicht, oder schlechte Gedicht, ja niemals so diskutiert worden.
Ja. Ich habe mal irgendwo geschrieben, er habe eine mythisch anmutende Prominenz besessen. Er war eine Art Mythos. Es gab Kritiker, die haben geschrieben, wir Kritiker wetzen unsere Schnäbel an einem Felsen. Aber der Felsen ist nicht aus der Welt zu schaffen. Wir können alles Mögliche tun, ihm ankreiden, nachsagen, schlecht machen, analysieren, wegdiskutieren wollen. Der Nimbus geht nicht weg. Er verjüngt sich immer wieder. Es kommt immer wieder hoch. Mit jeder Debatte, wo er runtergemacht wird, steht er wieder bestens oben. Ja, es gibt so etwas wie negative Bewunderung, glaube ich. Also negative Bewunderungseffekte. Man lehnt etwas ab oder glaubt, etwas ablehnen zu müssen. Und im Grunde, wirkungsgeschichtlich gesehen, bestärkt man es eigentlich. Man bekräftigt es, man konfiguriert es womöglich noch deutlicher, als es ohnehin schon ist. Das ist eine spannende Sache und das bleibt in diesem Buch ein Rätsel. Eine Biografie ohne Rätsel ist ein schlechter Witz. Weil das geht einfach nicht. Es kann nicht den Punkt, verweile doch, du bist so klar, den kann es nicht geben. Und den soll es auch nicht geben in einem solchen Buch. Aber wie kommt das? Ja, diese Erscheinung, das hat ja auch mit der persönlichen Physiognomie zu tun. Das hat mit der körpersprachlichen Struktur dieses Mannes sehr viel zu tun. Der einfach eine, wie soll ich sagen, in ihrer öffentlichen Funktion äußerst günstige Erscheinungsweise besessen hat. Das würde ich mal behaupten. Selbst wenn man ihn nicht mochte. Und viele mögen ihn ja nicht. Und er hat ja immer polarisiert, das wissen wir. Das werden wir auch in der Rezensionstätigkeit gegenüber diesem Buch noch wiederfinden. Glaube ich, noch haben wir es nicht. Die Faszination hat sehr viel mit ihm zu tun. Ich habe in dem Buch einen analytischen Gedanken formuliert, schon im Prolog. Günter Grass tritt auf als politischer Intellektueller auf der einen Seite und er tritt auf der anderen Seite als Künstler. Er sagt, beide Handlungsbereiche oder Aktionsbereiche oder was weiß ich, publizistischen Felder gehen auf einen Ansatz zurück. Und das, finde ich, ist ziemlich wichtig und entscheidend. Der Intellektuelle tritt auf im Namen universeller Werte für Freiheit. Bitte? Sprechen Sie jetzt.
Eine Frage?
Ach so, ich dachte, Entschuldigung. Der tritt auf als politischer Redner, er argumentiert, streitet sich, ist Positionsvertreter, Kämpfer und so weiter. Der Schriftsteller und Künstler macht etwas ganz anderes. Schauen Sie sich die Blechtrommel an, dieser zauberische Zwerg, diese märchenhafte Figur. Ich habe mich lange in dem Buch beschäftigt mit der Figuration des Gnomischen, des Zwergischen in der Literatur, in der Philosophie, die Kunstgeschichte weniger, weil ich da nicht viel Ahnung habe. Also, oder nehmen Sie den Butt, ja, wieder so ein Zauberwesen. Oder nehmen Sie den Fontane im weiten Feld, der auch eine Kunstfigur ist. Das ist ja nicht der alte Fontane, das ist auch nicht Fonti, der im 20. Jahrhundert lebt, sondern das ist eine zusammengeschobene Kunstfigur, die oszilliert zwischen den Jahrhunderten. Also die Literatur und die Kunst macht etwas ganz anderes. Die entgrenzt nämlich geradezu die Zeiterfahrung, die der politische Intellektuelle immer zu bearbeiten hat. Der Grass wollte in der Tat seine politische Haltung mit seiner literarischen Arbeit unterstützen und er wollte die literarische Arbeit befördern mit seiner politischen Haltung. Davon bin ich überzeugt. Und darin liegt ein bisschen was in Richtung Antwort auf Ihre Frage. Sozusagen beide Bereiche füreinander nutzbar zu machen, natürlich immer im Hinblick auf eine große Öffentlichkeit, immer im Hinblick auf neue Sageweisen. Er hat ja in jedem seiner großen Romane und auch anderen Schriften immer wieder einen Neuansatz versucht. Das muss man ihm wirklich zubilligen. Die frühen, also die Danziger Trilogie, ist anderen Charakters als beispielsweise die um 68 erscheinenden Schriften, Tagebuch einer Schnecke oder auch örtlich betäubt und so weiter. Das sind dann wieder ganz andere Schriften. Und danach kommt der Butt und die Rettin. Auch die Rettin, wieder so eine Kunstfigur, ja, die es auch nicht gibt, die es aber gibt in der literarischen Sageweise und so weiter. Also das eine durch das andere befördern. Und er wollte, und das ist, wenn man, das kann man leider nicht so im freien Wort wiedergeben. Das hat ja bestimmte Gründe, wenn er die Leute mit dem Butt in die jahrtausendtiefe Geschichte führt, dann macht er ja etwas. Ja? Er entgrenzt den Horizont der Gegenwart. Warum macht er das? Ja, weil er eine Verfestigung von Standpunkten verflüssigen will, gewissermaßen. Ja? Er will das, was er als Politiker statuarisch behauptet, das möchte er als Ästhet und als Philosoph gerne entgrenzen und verfügbar machen. Er hat es versucht, glaube ich, den Deutschen so etwas wie eine patriotische Geschichte zu erschreiben. So einen Identitätsansatz findet man bei Grass immer wieder, weil es immer wieder um Geschichte, um Nationalgeschichte geht, immer um die Geschichte der Deutschen. Da werden zum Teil Identitätsangebote gemacht. Nehmen Sie Grimms Wörter. Das ist eine große Ermutigungsschrift der nationalen Sprachkultur. Immer wieder kommt Grass in die Geschichte, weil er die Gegenwart meint. Ja? Er sieht die Gegenwart und braucht dazu die geschichtliche Versenkung, die Reflexivität der Räume, der Tiefen, der Zeit, des Wandels von damals nach heute. Schwierige Frage,
ja,
schwierige
Antwort. Vor allen Dingen, die Zeit rennt uns davon. Ja. Ich würde hier auch ganz gerne eine Zäsur setzen, aber es würde sich natürlich sofort auch anschließen, die Frage nach dem Warum dieser Zusammenführung der Bereiche.
Ja.
Woher auch eine Frage, die Sie beantworten in dem Buch, aber da könnten wir einen ganzen Abend drüber verbringen, woher dieses Sendungsbewusstsein, dieser Wirkungswille,
ja. Ja.
Oder umgekehrt gefragt, warum bloß war ihm es nicht genug, ein überragender Schriftsteller zu sein?
Ja.
Warum das Politische dazu? Aber das sind alles Fragen, die stellt jeder sich selbst, der dieses Buch liest. Und wir müssen Günter Grass nicht lieben und mögen, um diese Biografie von Harro Zimmermann mit großem Gewinn zu lesen. Draußen gibt es einen Büchertisch. Ich würde aber gern noch, weil ich auch sehe, da ist eine Meldung, öffnet fürs Publikum, für Fragen, für Sie. Und Herr Osburg wollte auch abschließend noch etwas sagen. Ja?
Ich habe eine direkte Frage noch, die mich an das Gespräch anschließen könnte.
Ja.
Weil ich Günter Grass auch lange erlebt habe, eben auch im engeren Zusammenhang als freier Verlagsvertreter, zwei für den Steidl-Verlag 25 Jahre.
Ah. Ja. Richtig, richtig.
Ergänzung zu der Diskussion, weil wir auch heute ziemlich nahe Grass mit Menschen
Ja.
Man gab in Auseinandersetzungen im Lektorat vom Fischer Verlag, weil Klaus Wagenbach doch was Politisches, Wissenschaftliches machen wollte. Und Klaus Wagenbach ist entlassen worden und hat dann 64 seinen Verlag in Berlin.
Ja.
In seiner Schatulle waren immer noch die handschriftlichen Sachen von Günter Grass.
Aha.
Und die sind in dem ganzen Tohuwabohu, die Inszenierung der Skandalon, dann, was mein Freund Fiedel ausgelöst hat, für Schirmacher vor allen
Dingen,
gab es mal eine halbe Stunde, wo Klaus Wagenbach in Mitternacht diese Geschichte erzählen konnte in der ARD.
Ja.
Und spricht für diese mediale Inszenierung und für die Unempfindlichkeit. Man wollte da ja einen vereinnahmen, mal positiv, mal negativ. So. Aber das sollte bekannt sein. Ich glaube, es ist nicht in Marbach heute, sondern Klaus Wagenbach, der vor 2 Jahren gestorben ist.
Ja.
Ich habe mit Frau Schüssler natürlich Kontakt gehabt. Sie hat mir aber davon nie etwas gesagt.
Ich weiß nur, dass Grass sehr früh gegenüber Wagenbach sich sozusagen entdeckt hat, was diese Waffen-SS-Geschichte angeht. Ne? Das.
Bevor er allerdings natürlich zur SPD als Wahlhelfer gekommen
ist. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja.
Aber es sollte bekannt sein, dass er damit offen umgegangen ist.
Ja, ja. Ja, ja, klar.
Christoph Meckel hat ja auch überliefert, dass er von der ganzen Geschichte wusste seit sehr langer Zeit. Also seit 50er oder 60er Jahren.
Weil er ist nicht nur unehrlich umgegangen,
Ja.
Es war was anderes mit der SPD. Aber die Frage bleibt, gab es wesentliche Punkte, wo überhaupt sprechen.
Das ist ganz, ganz schwierig. Sie haben zu Recht gesagt, diese Autobiografie ist ja kein einfacher Bericht, kein pragmatischer Text, sondern es ist ein Roman. Ja? Er begibt sich ja bewusst in die Fiktion sozusagen des Simplicissimus, der durch sein Leben getrieben wird und so weiter und fingiert ja auch alles Mögliche zusammen. Grass, ich will nur darauf hinweisen, weil ich die Frage jetzt aus dem Stand nicht beantworten kann. Also große, grobe Widersprüche oder so ein Auseinanderdriften von Autobiografie und eigener Lebensgeschichte, soweit man es denn besser weiß als er, kann ich nicht nachvollziehen. Aber daran steckt ein wichtiger Hinweis, dem, was Sie sagen. Grass hat natürlich auf sehr kluge Weise seine spätere Rezeption gesteuert. Mit dieser Autobiografie. Und er hat immer wieder auch in Gesprächen, er hat ja unendlich viele Interviews, Gespräche geführt, immer wieder biografische Wegweiser gegeben oder so Zielmarken. Also wenn ihr euch mit mir und meiner Biografie beschäftigt, macht euch klar, das und das und das und das war so und so. Also so etwas gab es natürlich bei ihm, nicht? Aber ich könnte jetzt nicht sagen, wo er eklatant herumspinnt oder Unwahres sagt. Ich habe ein großes Vertrauen gerade zu dem, was er an authentischen Ich-Aussagen getätigt hat. Das muss ich zugeben.
Udo Birnbach.
Da, ja.
Eine Erinnerung herausholen. Ich war Student in Heidelberg. Mhm. Studierte Germanistik, Geschichte, Politikwissenschaft. Und in der damaligen Situation, sagen wir der 60er Jahre, gab es einige Figuren, die sozusagen Leitfiguren für uns Studenten waren. Die Frankfurter Schule als Stichwort, Habermas als Stichwort und im Literarischen eben Grass. Und ich erinnere mich an einen Abend, wo Grass in Heidelberg war und unter dem Titel »Dich singe ich Demokratie« für die SPD Wahlkampf gemacht hat. Ich war damals Juso. Wir haben hinterher noch zusammengesessen und miteinander geredet. Und Grass war für mich persönlich eine Orientierungspersönlichkeit. Jemand, der für das andere Deutschland stand, für das neue Deutschland stand.
Ja.
Und dann kam die Sache mit der Waffen-SS. Und da waren wir total konsterniert. Weil wir gesagt haben, warum hat er das nicht früher gemacht? Im Deutschen Bundestag saßen reihenweise ehemalige Nazi-Offiziere Und man hat ihnen zugebilligt, dass sie sich in ihrer Gesinnung geändert haben. Und Grass hat gepredigt, würde ich fast sagen. Er war ein Propagandist der Demokratie, der liberalen Demokratie, ja, der sozialdemokratischen Demokratie. Und wir haben ihm geglaubt und wir wussten nicht mehr, was wir machen sollten, als das herauskam.
Aber das war noch nicht sehr viel
Tatsache,
später.
Nicht die Tatsache, dass er dabei war, ja, war der Punkt. Verstehen Sie? Da waren viele dabei, die hinterher gesagt haben, das war falsch. Und die eine Kehrtwende gemacht haben. Und ich werfe niemanden vor, sich zu irren in seiner Jugend. Auch Herrn Grass nicht. Jeder hat das Recht auf Irrtum. Aber das so lange zu verschweigen, war ein Grundfehler. Und das hat seine moralische Integrität, glaube ich, stark angegriffen.
Ja, das ist ein Beitrag zu dem, was wir vorhin,
ja, genau das, was ich vorhin auch
was
meinte,
wir gesagt haben. Aber in den 60er Jahren, Sie haben die Antwort im Grunde gegeben. Ich meine, der Grass wollte natürlich nicht in die Reihe des Soldatischen sozusagen eingereiht werden. Die gaben das zum Teil zu, aber man musste schon damals diese ganzen Veteranenclubs der SS und so weiter, das reüssierte damals ja schon wieder. Ja, die standen schon wieder in besten Positionen, die hatten dicke Pensionen zu großen Teil, die waren rehabilitiert. Da wollte er nicht rein, das ist doch klar. Er wollte nicht sozusagen auf Umwegen denen zugerechnet werden, die diese Situation für sich schon wieder genutzt haben.
Ja, aber das kann man doch nicht durch Verschweigen und Verdrängen lösen.
Ich will das nicht legitimieren. Ich sage es Ihnen nur, dass ich das nachvollziehen kann. Ja. Das können Sie sehr wohl anders sehen, natürlich. Ja.
Gibt es weitere Fragen oder noch Beiträge? Sonst würde ich sagen, das Schlusswort, Herr Ausburg? Wirklich nicht. Es ist in,
okay.
Ja, aber ich danke nochmal Herrn Ausburg dafür, dass Sie auch dieses Wagnis auf sich genommen haben, so ein Buch herauszubringen. Ist ja auch nur eine verlegerische Leistung. Und Ihnen danke ich. Ihnen danke ich dafür, dass Sie jetzt doch fast schon, naja, wir haben die Zeit ein bisschen überzogen. Ich sage mal, mehr als anderthalb Stunden darf es nicht sein. Ich hoffe, Sie haben gern ein bisschen länger ausgeharrt. Und die akustischen Probleme waren auch nicht zu schlimm. Wir arbeiten die ganze Zeit daran, was man machen kann, um diesen Raum zu verbessern. Es ist sehr teuer, das ist das Problem.
Ja.
Also auch provisorische Lösungen kosten Zehntausende.
Ja.
Trotzdem, kommen Sie wieder, wir machen hier weiter ein schönes, gutes Programm. Kaufen Sie vor allen Dingen das Buch, lesen Sie das Buch und lesen wir alle wieder Günter Grass. Es gibt immer noch viel, viel zu entdecken, was wir vielleicht dann doch nicht gelesen haben in früherer Zeit oder überlesen haben, weil er uns teilweise ein Stück voraus war. Einen schönen Abend.
Ja, vielen Dank.
Danke.